Krader und Verwundbar. Ein historischer Roman in drei Teilen von Alexander Meining. Erzählt vom Autor selbst. Kapitel 18: Kriegsgeschäfte. Etwa zur gleichen Zeit, als Ludwig und Bernhard ihre Heimreise antraten, war Dirlewanger schon in München angekommen. Er meldete sich Anfang März im SS-Amt für das Gau München-Oberbayern und ließ sich vom Gauleiter eine Einweisung in das Klinikum rechts der Isar ausstellen. Als er durch München ging, wurden ihm die Folgen des Krieges an der Heimatfront vor Augen geführt. Nach dem letzten Fliegerangriff im Januar war die Altstadt größtenteils, der Bezirk Au einschließlich des ihm gut bekannten Bürgerbräukellers zu nahezu 100% zerstört. Sein Weg von der Innenstadt zu dem an der Ismaninger Straße gelegenen Klinikum führte ihn durch eine Ruinenlandschaft. Es fuhr keine Straßenbahn mehr. Er musste zu Fuß zum Isar-Hochufer hoch. Als er beim Klinikum ankam, war auch dieses zur Hälfte zerstört. Spätestens jetzt war ihm klar, dass es nicht mehr den Hauch einer Chance gab, den Krieg zu gewinnen. Umso mehr musste er dafür Sorge tragen, sein Vorhaben schnellstmöglich umzusetzen. Er wollte kein Kriegsverlierer sein, er wollte ein Gewinner sein. Dirlewanger meldete sich an der Pforte des hoffnungslos überfüllten Krankenhauses. Auf den Fluren lagen Hunderte von Verletzten. Zu den Zimmern standen die Türen weit offen. In ihnen waren dicht aneinandergereiht Schwerstkranke und Sterbende. Es roch nach Blut, Fäkalien und Desinfektionsmitteln. Schwestern, Ärzte und Pfleger eilten durch die Gänge, verteilten Schmerzmittel wie Lutschbonbons und wechselten unaufhörlich Verbände. Als SS-Oberführer stand Dirlewanger ein eigenes Zimmer im obersten, dritten Stock des Hauses zu. Nachdem eine völlig überarbeitete Schwester ihm die Tür zu einem Krankenzimmer öffnete, stellte er eine große Reisetasche ab, eine zweite Tasche stellte er unter das Bett. Er zog seinen Mantel aus und setzte sich auf einen Stuhl. Von dort aus sah er kopfschüttelnd aus dem Fenster. Er blickte über die Einsteinstraße nach Haidhausen, wo mehr als die Hälfte der einst so schmucken Häuser zerstört waren. Nie im Leben wird man das alles wieder aufbauen können. Niemals, dachte er sich. Nach etwa 20 Minuten klopfte es an die Tür. Es trat ein junger Assistenzarzt ein. Heil Hitler, Herr Oberführer Dirlewanger, darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Dr. Erlinger. Reichte Dirlewanger die Hand, die dieser verweigerte. Der Arzt dachte, dass es mit der Verletzung Dirlewangers zu tun habe. Er machte sich daher keine weiteren Gedanken. »Ich bin für die Anamneseerhebung und die körperliche Untersuchung.« »Aha«, brummte Dirlewanger missmutig. »Steht einem SS-Oberführer jetzt keine Chefarztbehandlung mehr zu? Der Herr Professor steht seit 4 Stunden im OP und wird dort die nächsten 5 Stunden bleiben. Wir laufen hier über und kommen mit der Arbeit nicht mehr hinterher.« Überall Schwerstverletzte nach dem letzten Bombenangriff. Haben Sie das nicht gesehen? Halten Sie mich für bescheuert und blind? Selbstverständlich habe ich das gesehen. Der Arzt blickte verwundert auf Dirlewanger. Was für ein Idiot, dachte er sich, versuchte aber weiter freundlich zu bleiben. Es tut mir leid, Herr Oberführer. Entweder Sie gedulden sich oder Sie nehmen mit mir Vorlieb. Na gut, murmelte Dirlewanger. Legen Sie los. Hier auf der Einweisung steht Brustschuss. Ich sehe keinen Verband und Sie kamen zu Fuß hierher. Wann fand denn die Verletzung statt, wenn ich mir die Wunde mal ansehen dürfte? Es sind mehrere Schussverletzungen, sagte Dirlewanger und zog sein Hemd aus. Diesen Streifschuss, er zeigte auf sein linkes Schulterblatt, habe ich vor 2 Jahren in der Gegend von Minsk abbekommen. Das hier, er deutete auf eine kleine Narbe unterhalb des rechten Schlüsselbeins, ist vor einigen Monaten in der Slowakei passiert. War ein glatter Durchschuss. Das Problem mit dem linken Arm habe ich seit 1917 und dann sind da noch ein paar andere Wunden, die ich nicht mehr zuordnen kann. Der Arzt trat näher und sah sich die Narben genauer an. Das ist ja alles regelrecht verheilt, Herr Oberführer. Ich dachte, ich müsste eine akute Verletzung versorgen. Na, das ist ja auch kein Feldlazarett, oder? Haben Sie denn akut Schmerzen? Schon gelegentlich, Herr Doktor. Der betonte Doktor überdeutlich. Sonst wäre ich ja wohl nicht hier. Und wie können wir Ihnen dann helfen, Herr Oberführer? Auch der Arzt betonte jetzt zu Dirlewangers Missfallen das Oberführer. Naja, ich dachte an Bewegungsübungen unter Anleitung, Einreibungen, Bäder, Massagen. Halt alles, was die Beweglichkeit verbessert und die damit verbundenen Schmerzen lindert. Aber das sollten Sie doch eigentlich wissen. Der Arzt ersparte sich die Antwort. Er war kurz davor zu explodieren, hielt sich aber zurück. Rasch und routiniert erledigte er die körperliche Untersuchung, machte sich anschließend Notizen und verließ mit Dirlewangers Krankenakte das Zimmer. Auf dem Flur sprach er laut mit sich selbst. Jemand in seiner Umgebung konnte ihn hören. Ich fasse es nicht. Wir kämpfen da unten für die Schwerstkranken und deren Leben und hier oben belegt einer dieser SS-Bonzen ein Zimmer, weil er meint, in einem Akutkrankenhaus eine Bäderkur für sich zu beanspruchen. Am nächsten Tag bekam Dirlewanger Krankenbesuch. Jemand klopfte energisch an die Tür. Ohne ein Herein abzuwarten, betrat ein knapp 2 Meter großer Mann mit erheblichem Schmerbauch und breiten Grinsen das Zimmer. Der Mann war etwa 50 Jahre alt. Er hatte relativ langes, nach hinten zurückgekämmtes, fülliges, schwarzgraues Haar und war auffallend elegant gekleidet. Sein Name war Gerald Boots. Er war ein in München bestens bekannter Unternehmer, der vor allem im Baugeschäft tätig war. Boots kannte Dirlewanger flüchtig aus gemeinsamen Zeiten bei dem Württemberger Freikorps. Eine wesentlich engere, über die Jahre weiterhin aufrechterhaltene Bindung hatte er jedoch zu Gottlob Berger, sowohl privat als auch geschäftlich. Die Verbindung zur obersten SS-Führungsriege hatte ihm seit der Machtübernahme ein immer volles Auftragsbuch zu optimalen Konditionen garantiert. Oskar, begann Boots, schön, dich wiederzusehen. Er ging mit ausgestreckten Armen zielstrebig auf Dirlewanger, umarmte diesen zu seiner Verwunderung und klopfte ihm mehrfach auf den Rücken. Grüß dich, Gerald, erwiderte Dirlewanger etwas zögerlich. Bitte Gary, Oskar, nicht Gerald, sondern Gary. Mit Doppel-R und Y am Ende. Oskar, die Amis stehen vor der Tür. In 2 bis 3 Wochen ziehen die in München ein. Da muss man doch vorbereitet sein. Er nahm sich einen Stuhl, setzte sich breitbeinig drauf, klatschte sich mit den Händen auf die Oberschenkel und blickte tief in Dirlewangers Augen. Hello, my name is Gary. I love America. Er schlug sich mit jedem Lacher auf die Schenkel. Habe ich schon gelernt. Gut, oder? Kann nichts mehr schiefgehen. Mein Gott, bin ich froh, dass die Amis hier nach München kommen. Stell dir die armen Schweine im Osten vor, da wüten die Russen. Das sind Tiere, sag ich dir. Tiere und Kommunisten. Unangenehme Kombination fürs Business, wie die Amis so sagen. Ist denn dein Geschäft nicht durch den verlorenen Krieg ruiniert? Fragte Dirlewanger. Derzeit schon, Oskar. Aber wir warten doch alle auf den deutschen Endsieg, oder etwa nicht? Dirlewanger schaute ihn kurz verwirrt an. Bis Boots wieder zu lachen begann. Oskar, nein, Spaß beiseite, kein Endsieg. Seit Wochen kommen keine Aufträge mehr, nichts geht mehr. Ein Bauunternehmen ohne Bauvorhaben und ohne Zwangsarbeiter, gar nicht vorstellbar, Oskar. Unser gemeinsamer Freund Gottlob hat mir da über die Jahre hinweg wirklich geholfen. Er hat mich ständig mit Nachschub versorgt, materiell und menschlich. Du weißt schon, was ich meine. Soll sich später auch lohnen für Gottlob. Aber jetzt sind andere Zeiten. Weißt du was? Letzte Woche habe ich alle Zwangsarbeiter nach Hause geschickt. Mehrere Hunderte waren das. Ich habe einigen dieser verlausten Polacken sogar die Hand geschüttelt. Er verzog angewidert den Mundwinkel. Hab ihnen ein paar Reichsmark mitgegeben. Warum habe ich das gemacht? Was denkst du? Er setzte wieder sein breites Grinsen auf und fuhr fort, ohne auf die Antwort zu warten. Na, weil ich eine reine Weste haben möchte. Ich, Gary Boots, habe die armen Polen zum Kriegsende vor euch Nazis gerettet. Soll mir doch später keiner vorwerfen, dass ich mehr als nur unter 1 Million von Mitläufern war. Er stand auf, ging zum Fenster und blickte auf die Ruinenlandschaft vor ihm. Und dann, Oskar, schau aus dem Fenster. Alles zerstört. Fast nichts steht mehr. In wenigen Monaten wirst du für ein Taschengeld hier ganze Straßenzüge in bester Lage kaufen können. Und wer greift dazu und baut alles wieder auf? Na, Bauunternehmer wie ich. Er ging wieder ein paar Schritte zurück, setzte sich neben Dirlewanger aufs Bett und legte seine prankenartige Hand auf Dirlewangers rechten Oberschenkel. Ach, Oskar, zuerst dachte ich, dass mit dem Untergang Deutschlands auch ich untergehe. Inzwischen weiß ich, dass das Gegenteil der Fall ist. Besser hätte es doch gar nicht laufen können. Bald werden wir hier richtig Geld verdienen. Wart's ab. Jetzt stand Dirlewanger auf. Die Berührung war ihm äußerst unangenehm. Hat dich Gottlob informiert, warum ich mich mit dir treffen wollte? Fragte er nun. Ja, das hat er. Hat sich interessant angehört. Nur fehlen mir einige Details, antwortete Boots. Er zündete sich eine Zigarette an und legte sich nun entspannt auf Delevans Krankenbett. Soweit ich ihn verstanden habe, brauchst du eine neue Identität und willst in mein Geschäft mit einsteigen. Als Gegenleistung? Was war nochmal die Gegenleistung? Unter dem Bett ist eine Tasche. Mach sie auf, sagte Delevanger. Boots setzte sich auf, griff mit seinem langen Arm unter das Bett und zog eine Reisetasche hervor. Er öffnete den Verschluss und blickte mit großen Augen beeindruckt auf den Inhalt. Die Tasche war zu 3/4 voll mit Schmuck. Er sah ein Gewirr von Goldketten und Armreifen mit Diamanten, Saphiren und Rubinen. Er sah Perlenketten, Perlenbänder, Perlendiademe. Weiter unten, auf dem Boden der Tasche, wühlte er sich zu Ringen und Ohrringen jeder Größe und Sorte durch. Eieiei, Oskar, gute Güte! Und damit gehst du durch die Stadt spazieren, in Zeiten wie diesen? Das ist ein Vermögen. Da hast du aber fleißig bei anderen Leuten geplündert. Gerald, spar dir das bitte. Kommen wir ins Geschäft. Gary, Oskar, bitte Gary, antwortete Boots trotzig. Prinzipiell ja, fuhr er fort. Aber das alles zu Dollar, Immobilien oder sonst was zu machen, braucht Zeit und wird nicht einfach. Ist auch nicht ungefährlich. Pass auf. Als erstes schließen wir einen Vertrag bezüglich unseres gemeinsamen Engagements. Soll ja alles seine Ordnung haben. Dann bekommst du eine neue Identität und setzt dich ins Ausland ab. Ich empfehle Südamerika. Von dort kassierst du deinen jährlichen Anteil vom Gewinn unseres Unternehmens. Dass es ein Riesengeschäft wird, kann ich dir versprechen, Oskar. Einverstanden? Delevanger musterte Boots lange. Glaub bloß nicht, dass du mich verarschen kannst. Und mit neuer Identität bleibe ich ein SS-Mann, der nicht gerade für seine Gnade und Nachsicht bekannt ist. Ich habe hervorragende Kontakte. Du verstehst mich? Absolut, Oskar, absolut. Das ist ein Geschäft zu unser beider Vorteil. Eine Win-Win-Situation, wie die Amis sagen. Er zeigte erneut sein breites Grinsen und hielt Delevanger seine rechte Pranke zum Handschlag hin. Delevanger zeigte sein schmallippiges, diabolisches Lächeln und schlug ein. Perfekt, Oskar, sagte Boots. Er zog aus seiner Manteltasche ein Blatt Papier. Hier, ich habe auch schon einen Vertrag vorbereitet. Delevanger las sich das Schriftstück durch und unterzeichnete 2 Exemplare. Schön, sagte Boots, nachdem er gegenzeichnete und eines der Exemplare wieder einsteckte. Jetzt muss ich nur noch einen neuen Ausweis für dich besorgen, Oskar. Das dauert etwas. Du brauchst eine lupenreine Weste. Dir die richtige Identität zu verschaffen, wird schon etwas dauern. Weiterhin wäre es geschickt, erst nach Hitlers Kapitulation das Land zu verlassen. Soll ich dir zwischenzeitlich ein Versteck besorgen? Ist nicht notwendig, antwortete Delevanger. Ich möchte vor meiner Ausreise meine Eltern in Oberschwaben besuchen. Ich möchte sie nochmal vor meiner Flucht sehen. Außerdem sollen sie auch etwas von meinem Wohlstand haben und nicht hungern müssen. Gefährlich, Oskar, gefährlich. Du gehst ein hohes Risiko, ein, entdeckt zu werden. Erzähl mir du nichts von Risiko oder Gefahr. Ich meine nur, Oskar, wie du willst, Oskar. Delevanger stellte die Tasche auf das Bett, nahm sich eine Handvoll Schmuck aus der Tasche, schloss sie wieder und überreichte sie Boots, der sie gierig in Empfang nahm. Wehe, du verarscht mich, Gerald. Wir sind jetzt Partner, Oskar. Vertrau mir und bitte, Gary und nicht mehr Gerald. Boots verließ rasch das Zimmer. Er hörte den ganzen Tag nicht mehr zu grinsen auf. In 2 Wochen sollte Delevanger sich auf den Weg in seine schwäbische Heimat machen. Das erste Mal seit vielen Jahren. Es sollte sein letztes Mal sein. Am späten Nachmittag des 25. April 1945 kamen Bernhard und Ludwig vom Osten herkommend in München an. Bereits in den Randbezirken der Stadt sahen sie eingestürzte Häuser. Die Straßen waren voll mit Schutt. Sie mussten häufig um große Bombenkrater herumgehen. Ihnen entgegen kam eine schier unendliche Kolonne von alten Leuten und Frauen mit Kindern. Menschen, die ihr Zuhause verloren hatten und sich eine Bleibe auf dem Land suchen mussten. In ihren Gesichtern sah man den Schrecken der vergangenen Bombenangriffe. Viele Kinder weinten. In Kinderwägen und Leiterwägen wurde mühsam über den Schutt der Straße das verbliebene wichtigste Hab und Gut gezerrt. Einige der Frauen blickten entgeistert Bernhard und Ludwig an. Junge Männer ohne Uniform, die in die Stadt hineingingen? Ungewöhnlich. Aber was war schon normal in diesen Tagen? Die verbliebene Bevölkerung Münchens war kriegsmüde und kraftlos. Mehr als 2000 Tage nach Beginn des Krieges mit dem Überfall auf Polen sehnte man ein Ende herbei. Bald tat ihnen die amerikanische Armee den Gefallen. Würzburg und Nürnberg waren bereits besetzt. In 5 Tagen sollte die Heimatstadt der beiden Freunde von der US Army eingenommen werden. Die Freude der beiden, nach den vielen Jahren und dem langen und mühsamen Weg endlich wieder in München angekommen zu sein, hielt sich daher in Grenzen. Vor allem Bernhard war erkennbar verwirrt und entmutigt. Den ganzen weiten Weg zurück. Und jetzt das hier? Was sollen wir hier? Fragte er. Dass der Krieg so schrecklich enden wird, habe ich mir nicht vorstellen können. So wie es aussieht, ist in der Tat nicht viel von München übrig geblieben, meinte Ludwig. Ja, wo sollen wir denn jetzt hin, Ludwig? Es bewegen sich Tausende aus der Stadt heraus, um eine sichere Bleibe zu finden. Und wir? Ach, Bernhard. Wo haben wir nicht schon überall geschlafen die letzten Wochen und Monate? Wir waren so lange unterwegs, um endlich anzukommen. Jetzt lass uns die letzten paar Meter zurücklegen, dann wissen wir weiter. Es wird sich schon was finden. Sie gingen die Wasserburger Landstraße entlang bis zum Heidenauplatz. Von dort marschierten sie weiter durch ein nahezu vollständig zerstörtes Heidhausen. Was meinst du, Bernhard? Fragte Ludwig. Sollen wir sehen, ob unser altes Waisenhaus noch steht? Lieber nicht. Oder zumindest nicht jetzt. Zur Isar würde ich aber gerne runter. Der Fluss wird ja noch da sein. Glänzende Idee. Da sind wir eh gleich dort. Als sie schon fast am Wiener Platz angekommen waren, blieb Ludwig plötzlich stehen. Er blickte auf einen Mann in seinem Alter, der mit dem Fahrrad unterwegs war. Aufgrund des Schutzes musste er sein Fahrrad schieben. Bernhard, den da vorne kenne ich. Das ist doch der, na, wie heißt der nochmal? Er hat mit mir Abitur gemacht und später wie ich Medizin studiert. Das ist der Karl. Jetzt schrie er laut über die Straße. Karl? Karl! Der Mann mit dem Fahrrad blickte sich verwundert um. Hier, Karl! Rief Ludwig und winkte heftig mit ausgestrecktem Arm. Nachdem der Mann scheinbar Ludwig erkannt hatte, ging er lächelnd auf ihn zu. Ludwig? Fragte er. Ludwig Neumann vom Ludwigsgymnasium? Genau, der bin ich, sagte Ludwig und begrüßte Karl per Handschlag. Und du bist der Erlinger Karl, oder? Das ist übrigens Bernhard, ein ganz alter Freund von mir aus dem Waisenhaus. Bernhard und Karl gaben sich die Hand und begrüßten sich mit einem kurzen Hallo. Mensch, Ludwig, dich habe ich seit dem Abitur nicht mehr gesehen. Wolltest du nicht ebenfalls Medizin studieren? Irgendwann ging das Gerücht um, dass du ins Ausland zum Studieren gegangen bist. Na, stimmt nicht so ganz, Karl. Ist dabei eine lange Geschichte. Aber erzähl, was machst du so? Ich habe vor 3 Monaten angefangen, im Rechts der Isar zu arbeiten. Er zeigte auf das nur 100 Meter entfernte Klinikum. Ah, schön für dich. Musstest du nicht zur Wehrmacht? Doch, aber nur für begrenzte Zeit zum Sanitätsbataillon. Zwischenzeitlich konnten wir studieren. Und jetzt, nach den ganzen Bombenangriffen, werde ich in der Heimat benötigt. Gott sei Dank. Ja, und du, fuhr er fort, hast du nicht mehr weiter studiert? Du warst doch immer der Überflieger in der Schule. Nein, leider nicht, Karl, sagte Ludwig betrübt. Ich will ehrlich zu dir sein. Ist dir jetzt eh schon egal. Gleich am Anfang vom Studium wurde ich verhaftet. Dann musste ich ins KZ und von dort in ein Strafbataillon, aus dem ich letztendlich desertierte. Puh, du meine Güte, sagte Karl nach einer Pause sichtlich schockiert. Das hätte ich so nicht erwartet. Tut mir leid für dich, Ludwig, wirklich. Ist schon in Ordnung. Ich, das heißt wir, er blickte jetzt auf Bernhard, haben es ja überlebt. Na, und nun? Fragte Karl betroffen. Wir hoffen auf die Zeit nach dem Krieg. Was man so hört, stehen ja die Amis schon vor München. Eigentlich wollte ich mich wieder für mein Medizinstudium einschreiben. Ich würde am liebsten gleich heute anfangen. Karl blickte sich in beide Richtungen kurz um, bevor er weitersprach. Lass dir den Rat geben und warte ein paar Tage, bis tatsächlich alle Nazis abgesetzt und als Kriegsverbrecher im Gefängnis sitzen. Derzeit lebt man als Deserteur weiterhin gefährlich. Erst vor ein paar Tagen wurden Jugendliche, fast noch Kinder, wegen Feigheit vor dem Feind hingerichtet. Sie haben sich geweigert, beim Volkssturm mitzumachen. Wenige Tage vor Kriegsende. Unglaublich. So langsam platzt mir der Kragen. Es gibt einige Nazi-Bonzen, die meinen, in den letzten Stunden des Kriegs nochmal ihre volle Autorität rauslassen zu müssen. Du glaubst es nicht. Erst vor einem Monat war so ein SS-Bonze, ein Herr Oberführer Dirlewanger, Patient bei mir auf Station. Kommt, was sagtest du gerade? Unterbrach ihn Ludwig. Bernhard blickte erstaunt auf Karl. Naja, dass die Nazi-Bonzen immer noch meinen, sie können sich über alles hinwegsetzen. Nein, Karl, ich meinte den Namen. Sagtest du Dirlewanger? Mist, habe ich den Namen gesagt? Ludwig, sag das bitte niemanden weiter. Erneut blickte er sich auf der Straße um. Karl, sagte Ludwig beschwichtigend, wir haben uns dir gegenüber als Deserteure offenbart. Ich denke, dass du uns da vertrauen kannst, so wie wir dir vertrauen. Einverstanden? Einverstanden, fuhr Karl fort. Also, ihr wisst das nicht von mir. Dieser Dirlewanger hatte nichts, zumindest nichts Akutes. Wir hatten alle sofort den Verdacht, dass er sich ins Krankenhaus hat einliefern lassen, um von der Front wegzukommen. Im Endeffekt hat er den Aufenthalt bei uns vorwiegend dafür genutzt, um diverse schmierige Geschäftsmänner zu empfangen. Der wollte meiner Meinung nach vor der Niederlage schnell seine Schäfchen ins Trockene bringen. Er spielte sich aber auf, als wäre er der Führer persönlich. Und nach der Entlassung, Karl, fragte Ludwig, ging er dann wieder an die Front? Nein, definitiv nicht. Ich musste den Arztbrief schreiben. Er bestand meinem Chef gegenüber darauf, dass er kampfunfähig ist und sich weiter auskurieren muss. Er wollte Verschreibungen für ambulant durchgeführte Bäderkuren, die feige Sau. Am besten in seiner schwäbischen Heimat. Kennst du den Ort, wohin er wollte? Fragte Ludwig. Na klar, dann sagte er mir. Ich musste ja den Brief an einen niedergelassenen Kollegen dort adressieren. Dirlewanger wollte nach Altshausen, ein kleiner Ort irgendwo in Oberschwaben. Danke, Karl, sagte Ludwig. Du musst wissen, dass dieser Dirlewanger ein Mörder und Kinderschänder ist. Wir haben noch eine Rechnung mit ihm offen. Dachte mir schon, dass er einer von der übleren Sorte ist. Mein Gott, ich halte diese Typen und den Krieg, den sie uns bescherten, nicht mehr aus. Wem sagst du das? Sprach jetzt das erste Mal Bernhard. Wenn du nichts dagegen hast, würde ich dich gerne mal im Krankenhaus besuchen, meinte nun Ludwig. Nach 6 Jahren Unterbrechung möchte ich mein Studium wieder aufnehmen, soweit das möglich ist. Vielleicht kannst du mir helfen. Sicher, Ludwig, sagte Karl. Wenn es einer verdient hat, dann du. Melde dich einfach. Du weißt ja, wo du mich finden kannst. Vielen Dank, Karl. War gut, dich wiederzutreffen. Gleiches gilt für mich. Mach es gut. Und Ludwig, melde dich. Wird mich wirklich freuen. So, Bernhard, begann Ludwig, nachdem Karl sich verabschiedet hatte. Und jetzt? Wollten wir nicht zur Isar runtergehen? Fragte Bernhard. Und dann? Aufbruch in Schwabenland? Ich weiß nicht, wenn du meinst, antwortete er. Du erinnerst dich an unser Gespräch mit Heiner, nachdem wir Warschau verlassen hatten. Dirlewanger wurde von dir als Paulines Mörder identifiziert. Wir haben untereinander vereinbart, dass wir ihn zur Rechenschaft ziehen. Ja, ich erinnere mich, das war so abgemacht. Na dann? Ich sage ja, wenn du meinst, Ludwig, verlassen wir wieder München und verfolgen Dirlewanger. Ich würde nur gern mal 3 bis 4 Tage ausruhen, etwas Vernünftiges essen und nach den englischen Fräulein schauen. Das würde mir gefallen. Ludwig imitierte jetzt Bernhards Stimme und Statur. Ich weiß nicht, wenn du meinst. Bernhard blickte verwirrt. Ludwig musste lachen. Na komm, Bernhard, gucken wir mal nach unseren Nonnen. Aber zuerst an die Isar. Er klopfte seinem alten Freund auf die Schulter. Dann gingen sie weiter. Auch unten am Fluss war nichts mehr so, wie sie es kannten. Bäume waren entwurzelt und das Flussbett schien in seinem Verlauf etwas verändert. Flussabwärts war der Bau des Deutschen Museums zum Teil zerstört. Flussaufwärts, Richtung Flaucha, sahen sie große Bombenkrater. Die gegenüberliegenden schmucken Häuser an der Erhardstraße waren zumindest der Hälfte nicht mehr vorhanden. Bauschutt türmte sich zum Teil im Flussbett auf. Sie setzten sich auf eine Bank und blickten auf das Wasser, das sich durch den Schutt und die Kiesbänke meanderte. Wahrscheinlich war es die gleiche Bank, auf der Ludwig und Eva knapp 7 Jahre zuvor saßen. Die Bank, als sie sich das erste Mal näher kamen und hoffnungslos ineinander verliebten. Ich bin mir nicht sicher, Bernhard, ob ich mich jetzt freuen oder ob ich heulen sollte, begann Ludwig. Einerseits bin ich glücklich, nach all dem, was passiert ist, hier lebendig angekommen zu sein. Andererseits bin ich traurig, in eine zerstörte Stadt zu kommen. Geht mir ähnlich, sagte Bernhard. Das hier dürfte im Übrigen die gleiche Bank sein, auf der ich mit Eva saß, als wir das erste Mal etwas intimer wurden. Sie hatte es damals als Jüdin nicht leicht, konnte nicht studieren und wurde angefeindet. Aber dennoch waren wir glücklich, sehr glücklich. Bernhard, ich würde viel dafür geben, um zu wissen, was aus ihr geworden ist. Die Ungewissheit macht mir zu schaffen, selbst jetzt, nach all den Jahren. Sie war meine erste große Liebe. Seitdem hatte ich keine andere Frau. Bernhard blickte stumm auf das Wasser. Sag mal, Bernhard, begann Ludwig erneut, hast du eigentlich jemals mit einer Frau was gehabt? Gibt es für dich auch jemanden, wie es für mich Eva war? Muss ich etwas dazu sagen? fragte Bernhard, der weiter stur auf das Wasser blickte. »Nein, musst du nicht«, antwortete Ludwig. »Ich meine halt nur, wir waren jetzt so lange zusammen unterwegs und nie hast du irgendwas in der Richtung von dir gegeben. Ich hatte Eva, Heiner hatte seine Mädchen in Hamburg und später Trudi, aber du?« »Ludwig, es ist, ich weiß es nicht, aber irgendwas stimmt da nicht mit mir. Ich hatte nie irgendwelche, wie soll ich sagen, Erregungen. Keine Gedanken, keine Gefühle, kein Kribbeln, nichts, gar nichts.« Eine Träne lief Bernhards Wange hinunter. Ludwig bemerkte dies. »Bernhard, wir müssen da jetzt nicht weiter drüber reden.« »Doch, ist gut, Ludwig. Vielleicht hilft es ja. Du weißt, dass ich nicht der Klügste bin, aber so ein Trottel bin ich nicht, als dass ich mir da nicht auch mal Gedanken gemacht hätte.« Er blickte jetzt auf Ludwig. »Dass ich da anders als normal bin, wurde übrigens von Dirlewanger und seinen Kumpanen ebenfalls bemerkt. Er begann jetzt heftig zu schluchzen. »Bernhard, was ist los?« fragte Ludwig besorgt. Bernhard begann langsam und leise zu erzählen. »Es war im Frühjahr 1943, irgendwo in der Ukraine. Alles war wie schon so oft zuvor. In ein Dorf stürmen, alle erschießen, die Häuser anzünden und danach den grandiosen Sieg feiern. Dirlewanger und wir Unteroffiziere saßen abends in einer Scheune. Wie immer floss reichlich Alkohol. Als alle betrunken waren, wurde eine junge Frau in Fesseln reingeführt. Ich wusste, was gleich passieren würde und wollte mich daher zurückziehen. Dirlewanger bemerkte das und befahl mir zu bleiben und mich hinzusetzen, was ich tat. Anschließend sagte er zwei Männern, dass sie die Frau nackt ausziehen sollen. Er meinte, dass sie für mich reserviert sei und ich ihr jetzt endlich mal zeigen sollte, was für ein deutscher Prachtkerl ich doch wäre. Als ich aufstehen und gehen wollte, hielt er mir plötzlich seine Pistole an die Schläfe. »Du bleibst, sonst knall ich dich ab«, meinte er. Anschließend ließ er sich das Mädchen bringen und befahl, dass man mir die nackte Frau auf den Bauch binden solle. Bernhard atmete einige Male tief durch und wischte sich Tränen aus den Augen, bevor er weitererzählte. »Ich versuchte, das zu verhindern, wollte aufstehen. Da lud Dirlewanger die Pistole durch und meinte, dass er mich bei der geringsten Bewegung erschießen würde. Also fügte ich mich. Als die Frau nackt und weinend auf mir lag, begann das übliche Gejohle der Männer. Dirlewanger meinte nur, dass ich jetzt endlich mal die Überlegenheit der deutschen Rasse zeigen sollte. Selbstverständlich konnte und wollte ich das nicht. Und dann, Bernhard musste jetzt kurz schlucken und durchatmen, meinte er, was ich doch für ein Jammerlappen sei, bevor er den anderen Männern signalisierte, dass sie sich über die Frau auf meinem Bauch hermachen sollten. Ludwig starrte entsetzt auf Bernhard. »Ludwig«, fuhr Bernhard fort, »sie lag auf mir, festgebunden. Ihr Gesicht war direkt vor meinen, als sie viermal von hinten vergewaltigt wurde. Am Anfang schrie sie, dann sagte sie etwas wie Hilfe, Hilfe zu mir. Am Ende schloss sie die Augen und versuchte es, soweit es ging, zu ertragen. Stöße in ihrem Leib, der Schmerz, alles übertrug sich auf mich. Ludwig, ich hätte sterben sollen. Ich hätte mich von Dirlewanger erschießen lassen. Nur aber zu feige. Nach einer gefühlten Ewigkeit band man die Frau los von mir. Sie fiel auf den Boden und krümmte sich vor Schmerzen. Dirlewanger trat zu ihr hin und erschoss sie wie einen lahmen Gaul, dem man den Gnadenschuss gibt. Anschließend grinste er mich an und meinte, dass es eben so unter SS-Kameraden üblich sei. Wenn der eine nicht kann, müssten eben die anderen für ihn einspringen. Ich war am Ende und warf mir schnell 3 Pervitin ein, um das Erlebte ertragen zu können. Nur so bin ich am Leben geblieben, sonst hätte ich mich sicher umgebracht. Was für ein perverses Schwein, meinte Ludwig, der sichtlich schockiert war. Was für ein Monster. Seit diesem Abend sehe ich fast täglich das Gesicht dieser jammernden und schreienden Frau vor mir. Nur mit Pervitin war ich es los. Jetzt weißt du auch, warum ich so süchtig danach war, es vielleicht immer noch bin. Ludwig schüttelte betroffen den Kopf. Bernhard, wir müssen Dirlewanger dafür büßen lassen, sonst wirst du die Gespenster in deinem Kopf nie los. Wir bleiben noch 3 Tage hier in München, dann holen wir ihn uns. Jetzt erst recht.